Ja, schön, dass ihr uns wieder zuhören mögt am heutigen Tage. Herzlich willkommen zu unserem Hockey-Podcast der kurzen Ecke, welchen wir gemeinsam mit Run Forward Media, dem Hamburger Hockeyverband und wir von der Quirin Privatbank ins Leben gerufen haben. Und jetzt, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Ausgaben wir schon sind. Also es sind schon einige. Wir haben auch schon Stammzuhörer. Insofern herzlich willkommen. Ja, Marie sitzt neben mir. Schön, dass du da bist, Marie. Und wir sitzen natürlich in bewährter Dreierrunde heute und haben heute den Valentin Altenburg zu Besuch. Hallo Valentin, schön, dass du da bist.
Hallo ihr Lieben.
Ja, eigentlich muss man dich gar nicht vorstellen. Ich mache es aber trotzdem einfach mal für unsere neuen Zuhörer, die vielleicht noch nicht so in der Hockey-Community unterwegs sind. Du bist seit 1. Januar 2022 Bundestrainer der deutschen Damen-Nationalmannschaft und hast die Mannschaft übernommen auf dem Weg in Richtung Olympische Spiele 2024 in Paris. In den letzten Jahren warst du neben dem Job sozusagen im Hockey auch noch als zweifacher Familienvater unterwegs und als Chef-Nachwuchstrainer für die männliche Jugend- und Juniorenteams des Deutschen Hockeybundes warst du dort verantwortlich. Im Dezember 2021 warst du dann mit Johannes Schmitz an der Seite und hast die Silbermedaille bei der U21-WM in Indien errungen. 2016 feiertest du als Projekt-Bundestrainer der deutschen Herren den Gewinn der Bronzemedaille in Rio. Wir erinnern uns noch alle sehr gern daran. Weitere Erfolge, die ich einfach nur der guten Ordnung halber erwähnen möchte, Gewinn der des U21-Europameistertitels 2019 und Gewinn der Hallen-Europameisterschaft mit einer jungen Herren-Nationalmannschaft 2020 in Berlin. Hast du dich wiedererkannt?
Ja, zumindest mal die Erfolge, die Misserfolge hast du weggelassen. Ne?
Ja, natürlich. Auch dazu. Die gehören doch dazu, da lernt man doch das meiste daraus.
Aber es sind auf jeden Fall immer wieder schöne Erinnerungen an alle diese Titel.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, starten wir gleich mit der ersten Frage. Lieber Valentin, wie eben schon gesagt, bist du seit 1. Januar 2022 Bundestrainer der sogenannten Danas, die Hockey-Community weiß es. Auch, was ich eben aufgezählt habe, hast du schon viele Erfolge als Trainer gesammelt. Was reizt dich an der neuen Aufgabe besonders, auch gerade mit diesem Fokus 2024 Paris so als Ziel?
Ja, die Olympischen Spiele sind für mich noch relativ weit weg,
okay.
Zeitlich und auch gedanklich. Was mich viel mehr reizt, auch von Anfang an gereizt hat, ist, dass ich da auf Menschen treffe, die sehr hungrig sind. Zum einen hungrig, mit Leistung zu überzeugen und auch hungrig sind, Erfolge einzufahren. Denn das ist in den letzten Jahren dieser Konstellation noch nicht so gelungen, wie sie sich das offensichtlich selber vorgenommen hat und ich glaube, wie es ihr auch zuzutrauen ist. Und da fühle ich mich sehr wohl, also in diesem Umfeld von Erfolgshunger. Das ist genau das, wo ich auch glaube, helfen zu können. Und deswegen reizt mich die Aufgabe, eine Ansammlung von Menschen zu einer erfolgreichen Mannschaft zu formen. Das hat auch in diesem Jahr nicht nur sehr viel Freude bereitet, sondern auch schon erste Früchte getragen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir auf dem Weg sind, noch weitere Schritte machen zu können.
Ich bringe mir jetzt mal ein Bild hinein, weil die Zuhörer das nicht hören. Deine Augen leuchten bei dem, was du da sagst. Also das vielleicht nochmal als Ergänzung. Du brennst dafür, das merkt man.
Ja, das ist schön, dass du das so siehst, denn ich mache das jetzt ja auch schon einige Jahre. Und tatsächlich braucht man als Trainer ganz viel Feuer, weil das ist schon auch etwas, was erstaunlicherweise sehr viel Energie kostet. Das ist etwas, was vielleicht landläufig und auch für jemanden, der von außen drauf guckt, sich gar nicht immer erschließt. Auch ich bin selber manchmal noch überrascht, wie viel Kraft das kostet, so einen Lehrgang oder auch Trainingseinheiten oder auch Spiele zu coachen. Denn am Ende bewege ich mich ja kaum. Also es ist ja nicht die körperliche Ertüchtigung, die müde macht, sondern die ganze Aufmerksamkeit und auch diese Emotionalität und Energie in etwas reinzugeben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass auch so wahnsinnig viel Energie wieder zurückkommt. Ich habe das nach der Weltmeisterschaft wirklich so gespürt. Da waren wir 4 Wochen zusammen, das war mega intensiv, sind auch noch durch halb Europa gereist. Und gleichzeitig hatte ich, nachdem das Turnier vorbei war, das Gefühl, wir könnten eigentlich jetzt gleich wieder neu anfangen. Also es war so ein stetiges Aufladen von Energie reingeben und wieder zurückbekommen. Das heißt, wir haben bei den Danas so das Bild von, mein Bild war immer eine Tankstelle. Die Danas soll eine Tankstelle sein, wo man sich auch wieder Energie holen kann. Dann habe ich aber so eine fossile Sirene bei uns bekommen. Sirenen sind so ein Mittel aus der Mannschaft heraus darzustellen, dass man vielleicht nicht unbedingt politisch korrekt kommuniziert hat. Ich neige leider dazu, etwas flapsig zu sein und nicht immer politisch korrekt zu formulieren. Das könnte heute auch mal passieren. Dann kriege ich immer so eine Sirene als Erinnerung. Und das war eine fossile Sirene. Wir wollen nämlich als Danas heutzutage keine Tankstelle mehr sein, sondern wir wollen natürlich eine Ladestation sein für elektrischen Strom, an dem wir uns wieder aufladen. Und das habe ich auf jeden Fall live und in Farbe selber empfunden. Ganz viel reingegeben, ganz viel rausbekommen, macht riesig Spaß, deswegen auch leuchtende Augen.
Du hast eben schon von Feuer und Energie gesprochen. In kurzer Zeit hast du das Team wieder an die Weltspitze herangeführt. An was hast du am meisten gearbeitet? An der Spielphilosophie, am Teamgedanken oder eher strukturell? Also was war da so dein Schwerpunkt? Oder alles zusammen vielleicht sogar?
Gute Frage. Individuell war die Mannschaft extrem gut aufgestellt. Was ich gemacht habe, ist ein Meinungsbild einzuholen, mit jeder einzelnen Spielerin ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wo brauchst du und wo braucht deine Mannschaft eigentlich Hilfe, um jetzt nicht mit irgendeinem fertigen Konzept zu kommen, was vielleicht für die Menschen gar nicht passt, die ja alle schon sehr viel erlebt haben und auch sehr viel erreichen konnten in Bezug auf ihre Hockeyentwicklung. Und was rauskam, waren eigentlich drei größere Themenfelder, an denen wir jetzt auch gearbeitet haben. Das eine war Führung. Die Mannschaft hat sich eine neue Führung gewünscht und das Gefühl gehabt, irgendwie da auch nochmal neu anfangen zu wollen. Das haben wir gemeinsam auf den Weg gebracht, indem wir definiert haben, was erwarten wir uns eigentlich von unserer Führung, was sind eigentlich die Aufgaben und auch die Kompetenzen, die die Führung in dieser Mannschaft haben soll. Das zweite Spielfeld, auf dem wir gemeinsam aktiv geworden sind, ist eine gemeinsame Spielphilosophie zu identifizieren, also eine, die nicht nur auf das Funktionieren Einzelner aus ist, sondern die ein Zusammenspiel verschiedener möglich macht, weil sie sich an Spielprinzipien orientiert und sehr auch bei sich bleibt. Also wir sind eine Mannschaft, die aus der eigenen Kraft heraus das Spiel bestreitet, wenig sich mit den gegnerischen Qualitäten beschäftigt, sondern mit den eigenen. Und der Mannschaft fehlte eigentlich eine gemeinsame Idee zu spielen. Und die ist auch nicht so einfach zu etablieren. Sie ist sicherlich einfach zu definieren, aber sie ist nicht einfach zu etablieren. Sie braucht Zeit und auch Trainingszeit. Und die Entwicklungsschritte, die wir da gemacht haben, die sind eigentlich ganz erstaunlich, was auch wiederum zeigt, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Konnten eigentlich in einer sehr kurzen Zeit schon so eine eigene Identität auf der Spielwiese wieder für sich entwickeln oder überhaupt mal entwickeln. Und das trägt uns auch durch die Momente im Spiel, ja, in denen es mal irgendwie nicht läuft, warum auch immer, die es gerade bei dem Weltklasse-Hockey immer wieder gibt, weil der Gegner natürlich wahnsinnig viel auch anbietet. Das heißt, wir haben neben der Führung versucht, eine gemeinsame Spielidentität zu entwickeln und vielleicht das wichtigste Spielfeld, auf dem wir tätig werden, und das ist auch ein Prozess, der nicht aufhört, ist Hockey wieder als ein Spiel zu verstehen und Positionen und Spieler wieder als Menschen, die ein Spiel spielen und nicht funktionieren in einem vorgegebenen Konzept oder Konstrukt oder Gefängnis. Und dieses Freiwerden, dieses befreit Aufspielen, das ist eigentlich unser größter großes Ziel, mit dem wir in das Spiel reingehen. Vielleicht auch der wichtigste Aspekt, der erstmal, bevor alles andere funktionieren kann und soll, das Ziel sein darf. Dafür braucht es eine Kultur, die das auch möglich macht. Wir sind eine Mannschaft, die akzeptiert hat, dass sie viele Fehler macht, was sehr wichtig ist für aus der eigenen Kraft heraus etwas entwickeln, die sich vom Perfektionismus verabschiedet hat und dahin kommt, aus der eigenen Kraft mit den Fehlern zusammen ein eigenes Spiel aufzuziehen. Und diese Freiheit, die zurückgekommen ist in die Mannschaft, die gibt auch mir unglaublich viel Freude. Vielleicht kommen auch da die glänzenden Augen her, weil es eben unglaublich attraktiv und auch sehr impulsiv, also sehr intuitiv ist, wie die Mannschaft jetzt anfängt zu spielen. Das sind eigentlich die Spielfelder, mit denen wir angefangen haben, auch irgendwie uns kennenzulernen und gemeinsam zusammen zu wachsen. Und mir gefallen die Fortschritte, die wir da machen, außerordentlich gut.
Ja, man merkt, dass vor allem die Kommunikation und auch der Wille ein großer Schlüssel sind, ne? Also, dass du dann auch nicht quasi gleich mit deinem großen Plan angekommen bist, sondern wirklich das ganze Team mit einbezogen hast, ihr viel kommuniziert habt und man merkt auch, dass das Team an sich alle diesen Willen haben, was zu verändern und vorankommen wollen. Also, und habe ich jetzt aus deiner Aussage mal auch mit herausgenommen sozusagen.
Du hast ja so einen Prozess beschrieben eben, ne? Dass man auch mal Spiele verliert, auch daraus mehr lernt noch, als wenn man, sage ich mal, nur erfolgreich ist, weil man dann vielleicht auch im Hinterkopf zumindest, auch wenn man es im Bewusstsein nicht hat, aber im Hinterkopf doch schon denkt, es läuft alles vieles von alleine und dann muss man sich vielleicht doch im Hinterkopf weniger anstrengen oder ähnliches. Bei diesen ganzen Prozessen, du hast ja in deiner Trainerlaufbahn sowohl Damen als auch Herren trainiert. Ist das völlig identisch oder spürst du da Unterschiede in diesen Teamdynamiken, in diesen Entwicklungsprozessen, in den Lernkurven? Gibt es da Unterschiede oder sagst du, es ist völlig gleich?
Da gibt es große Unterschiede, die aus meiner Sicht gar nicht, also ich erlebe die überhaupt nicht geschlechtsspezifisch, sondern wenn ich da so richtig drüber nachdenke, dann habe ich auch noch nie bewusst eine Herrenmannschaft trainiert oder auch man macht auch oft den Unterschied nicht nur Herren, Damen, sondern auch oft Jugend und Erwachsene. Ich mache ja auch unglaublich gern Jugendmannschaften. Da wird auch immer gefragt, was ist eigentlich der große Unterschied? Ich glaube, dass es sehr große Unterschiede gibt, weil ich von der Herangehensweise Menschen trainiere und nicht Jungs oder Mädels oder Erwachsene und Kinder. Und die Menschen haben natürlich eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Und dann kommt noch hinzu, dass in Mannschaften in der Regel ja schon eine Kultur herrscht. Also jetzt sind die Menschen super unterschiedlich und oft haben auch Mannschaften so eine eigene Kultur entwickelt, die es erstmal zu verstehen gilt, die oft auch eine Stärke ist. Und deswegen ist ein Reiz, Mannschaften zu übernehmen, auch mit dem, was alles schon da ist, das überhaupt mal zu begreifen und auch kennenlernen zu können und auch nutzen zu können. Und deswegen ist auf jeden Fall super unterschiedlich, verschiedene Mannschaften zu trainieren. Und ist auch sehr unterschiedlich, weil die Menschen so unterschiedlich sind. Aber zwischen Damen und Herren per se einen Unterschied zu machen, da würde man, glaube ich, der Unterschiedlichkeit der Jungs untereinander und der Mädels untereinander auch nicht gerecht werden. Das Hockey ist auch im Damenbereich in den letzten Jahren, hat sich enorm entwickelt. Das heißt, die Fähigkeiten, auch die Geschwindigkeiten haben enorm dazu beigetragen, dass auch die Attraktivität von Damenhockey so hoch ist, dass eigentlich alles das, was wir inhaltlich tun, überhaupt keine Unterschiede mehr beinhalten zum Herrenhockey. Also man kann eigentlich dieselben taktischen Dinge vorantreiben, man kann auch dieselben technischen Entwicklungen machen, sodass ich da eigentlich wirklich kaum Unterschiede sehe, außer eben die individuellen und die teamspezifischen, die es aber auch zwischen Herrenmannschaften gibt.
Du hast eben schon von unterschiedlichen Menschen gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal in eine Mannschaft quasi reinschauen, wie wichtig ist da, die richtige Mischung zu haben, vielleicht auch an verschiedenen Charakteren?
Ja, gute Frage. Also man sagt immer, man braucht irgendwie so eine Mischung. Mein Gefühl ist, dass es nicht notwendig ist, die gezielt oder auch künstlich herzustellen. Die Menschen, die da in so eine Nationalmannschaft kommen, sind schon sehr unterschiedlich.
Ist das bei einer Nominierung vielleicht auch so ein Thema, dass man nicht nur auf das Talent und auf die spielerischen Fähigkeiten schaut, sondern dass man vielleicht auch sagt, so vom Charakter her, könnte das jemand sein, den wir vielleicht fürs Team noch gut gebrauchen können? Ist das auch ein Faktor vielleicht?
Ja, also auf jeden Fall ist der Charakter ein Faktor. Ob der jetzt in der Teamdynamik ein Faktor ist, das weiß ich nicht. Ich habe schon super unterschiedliche Mannschaften trainiert. Wir sind hier Vize-Weltmeister geworden mit einer Jungsmannschaft mit einer sehr hohen Qualität. Die waren so ruhig und eine so harmonische und auch hierarchielose Mannschaft, dass man denken könnte, den hätte mal ein lauter Charakterkopf gut getan oder so. Vielleicht hätte er ihr aber auch schlecht getan, man weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall ihren ganz eigenen Weg gefunden, der für mich als Trainer, der jetzt schon lange dabei ist, super spannend ist, weil ich auch schon Mannschaften trainiert habe, da war es ganz anders. Da hatte man irgendwie das Gefühl, man hat eine ganz klare Hierarchie oder man hat sehr viele Lautsprecher in der Mannschaft. Und die waren auch erfolgreich. Das heißt, ich würde jetzt nicht gucken, mit mir bestimmte Charaktere in die Mannschaft zu holen, weil ich glaube, das ist das, was eine Mannschaft braucht. Wichtig ist, dass die Mannschaft sich dass sie zu einer Einheit wird. Das heißt, dass sie sich einig wird, es so zu machen, wie sie es macht. Und da gibt es, glaube ich, vielfältigste Wege zum Erfolg. Und wir sind, glaube ich, weg davon zu glauben, dass es so ein altes Bild geben muss von einer bestimmten Vorstellung von einer erfolgreichen Mannschaft. Ich habe jetzt so viele unterschiedliche erfolgreiche Mannschaften trainieren dürfen, dass ich mich davon auch verabschiedet habe. Das ist jedes Mal wieder anders und neu.
Das heißt, du bist in deiner Trainerfunktion auch zu einem doch spürbaren Anteil auch Psychologe dann. Ne? Einfach diese Mannschaft, die du vorfindest, die du dann übernimmst, zu lesen, so wie du es einfach beschreibst. Wo du auch sagst, ich brauche auch ein Akzeptanzproblem, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft, dass die selbst daran glauben, was wir da tun und dass sie, sage ich mal, gut miteinander wirken können. Das hat für mich so viele psychologische Aspekte auch. Wie empfindest du das?
Also auf jeden Fall findet natürlich ganz vieles im Kopf statt. Und das ist nicht immer gleich auch gut erkennbar für die Leute um uns herum. Also auch in meinem Kopf findet ja viel statt und auch das ist nicht immer erkennbar für die Leute um uns herum. Das heißt, uns gegenseitig zu verstehen, ich habe ja verstanden, eins von euren Zielen bei diesem Podcast ist auch sich begegnen. Das ist auch ein ganz großes Motiv bei uns. Es ist sehr wichtig, dass wir Räume schaffen, wo wir uns begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes, um uns auch einfach besser verstehen zu lernen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Psychologe arbeite, denn dafür gibt es ja wirklich ausgebildete Menschen. Wir haben tatsächlich einen ganzen Großteil unserer Mannschaft, sind Psychologiestudentinnen, teilweise schon abgeschlossene. Da will ich auch nicht zu nahe treten, dass ich als Psychologe auftrete. Was mich aber auf jeden Fall interessiert und was ich verstehen möchte, ist, was geht in den Köpfen vor. Und das ist natürlich auch bei dem von dir, Marie, angesprochenen Thema der Kommunikation wichtig. Die Kommunikation gelingt oder misslingt ja immer in den Köpfen der Empfänger. Und als Trainer ist man in einer Position, wo man viel sendet. Das heißt, man kann ganz viel Missverständnisse senden. Man kann auch viel gelingende Kommunikation auf den Weg bringen, aber entscheidend tut das immer der Gegenüber oder die Gegenüber. Und das auch nachzuvollziehen und auch zu begreifen, das erschließt sich mir schon als eine wichtige Trainerfähigkeit oder Führungsfähigkeit, denn sonst kann es gut sein, dass man völlig aneinander vorbei sendet und auch, das passiert uns auch ganz gerne mal. Deswegen glaube ich, dass sozusagen aufeinander zugehen, sich begegnen und auch mit Fragen nachvollziehen, lernen, was eigentlich bei den anderen vorgeht, eine Fähigkeit ist, die uns als Danas sehr viel weitergebracht hat in den letzten Monaten, noch mir extrem geholfen hat, schnell einsteigen zu können.
Das heißt, Kommunikation, Feedback, also diese Schleife, diese immerwährende Schleife ist einfach ungeheim wertvoll. Ne? So wie ich dich verstehe. Ne? Also einfach zu kommunizieren und dann aber auch Feedback zu bekommen, ist das, was ich gemeint habe, auch angekommen? Oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt oder ähnliches? Oder war ich, wie du vorhin so schön sagtest, zu flapsig? Geht eine Sirene los? Das ist ja so eine schöne Feedbackschleife, auch gemeinsam einfach eine Lernkurve zu entwickeln und nicht, ich bin der Trainer, ich sage euch jetzt, wie es geht und das habt ihr so zu machen, sondern immer auch wieder eine Rückmeldung zu bekommen, um gemeinsam besser zu werden.
Ne? Genau, und darüber bin ich sehr froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Also die Rückmeldungen kommen und sie kommen auch sehr direkt.
Super, ja.
Und wenn ich Schrott mache, dann kriege ich das auch zu hören.
Ja, so soll es dann im Zweifel auch sein. mich würde noch mal interessieren, was du für ein Trainertyp bist. So ganz kurz in ein, zwei Wörtern vielleicht zusammengefasst. Bist du eher so der Analytiker oder eher so einer wie Jürgen Klopp zum Beispiel?
Gute Frage. Der Jürgen Klopp ist also, wofür steht er dann, wenn er nicht für Analytiker steht?
Naja, eine Mischung würde ich sagen. Also sowohl analytisch, aber auch, glaube ich, sehr persönlich, dass er auch dieses Charakterliche viel zu den Spielern sucht. Ich glaube, es ist eine bunte Mischung. Er ist ja auch ein Typ, würde ich mal sagen, so, den man nicht alle Tage so sieht.
Bestimmt. Ich halte das da, glaube ich, eher mit Frank Sinatra. Ich mache das immer so auf meinem Weg. Also ich habe ja selber gar kein Konzept. Ich bin ja ein konzeptloser Trainer. Ich komme nicht dahin und bringe das Konzept mit. Was mir aber wichtig ist, das ist so meine Vision, ist, dass meine Mannschaften attraktiv und erfolgreich Hockey spielen und das aus der eigenen Kraft heraus tun. Also nicht sozusagen erfolgreich sind, was ja sehr erfolgreich sein kann, das gegnerische Spiel zu zerstören, sich sehr auf den Gegner einzustellen und dem sozusagen seine Stärken zu nehmen, sondern aus der eigenen Kraft herauszukommen. Und so bin ich auch selber als Trainer. Ich mache das auf meine Art und aus meiner eigenen Kraft heraus. und halte analytische Fähigkeiten für extrem wichtig. In meinem Fall ganz viel auf uns bezogen. Also was sind analytisch betrachtet analysieren, heißt ja in einzelne Teile zerlegen. Was ist, wenn wir unser Spiel in einzelne Teile zerlegen? Unsere Aufgabe, um besser zu werden. Und ich möchte auch gerne ein Trainer sein, der mit seinen Spielern so gut es geht auf Augenhöhe agiert und super nah dran ist. Ich weiß nicht, ob Jürgen das ist, aber wenn er das ist, dann ist das etwas, was ich mir von ihm abgucken könnte, wenn ich es wollte. Aber ich bin da nicht so unterwegs. Also ich versuche das immer aus mir heraus zu machen. Ich mache auch dabei unglaublich viel falsch, ne? Weil ich glaube, wenn man so ein Konzept mitbringt, was man schon 100-mal durchgesetzt hat, dann hat das natürlich den großen Vorteil, wenig Fehler zu produzieren.
Aber es funktioniert vielleicht nicht immer, ne, bei jeder Mannschaft.
Ja, also ich glaube, dass es vielleicht sogar immer funktionieren könnte, aber es macht halt nicht das Maximale möglich, weil wenn ich schon alles vorgebe, dann kann es gut sein, dass ich bestimmte Dinge übersehe, die auch möglich wären und dann spielen wir nicht mehr. Ja, denn Hockey ist ein Spiel und Spiel heißt immer Möglichkeitsräume erkennen und nicht Möglichkeitsräume begrenzen. Und das ist mein Ansatz und deswegen vergleiche ich mich da eigentlich nicht mit Jürgen oder anderen.
Ja, aber das ist doch auf jeden Fall eine gute Mischung, eine gute Antwort. Jetzt steht ja als nächstes vom 7. bis zum 11. Dezember in Hamburg die Hallenhockey-EM statt. Sowohl der Damen als auch der Herren. Bei der letzten Hallen-EM 2020 in Berlin war das, glaube ich, hast du die deutschen Hockeyherren zum Titel geführt. Das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Jetzt stehst du an der Seite der Danas, die 2020 in Minsk ihren Titel leider nicht verteidigen konnten, am Ende den 4. Platz belegten. Was ist diesmal drin? Wer gilt so ein bisschen als Favorit? Die Deutschen auch?
Also das Gute ist ja, drin ist immer alles. Das macht es immer so spannend. Und wir haben auch ganz große Lust, weiter vorne zu landen. In der Halle und auch gerade und insbesondere in diesem Jahr ist das gar nicht leicht, über Favoriten zu sprechen. Warum? Weil diese Hallen-EM findet ungewöhnlich früh statt. Das heißt, gerade für uns hoch anspruchsvoll, weil wir noch kommen gerade aus Argentinien, also wir waren gerade noch im Feldhockey unterwegs und Hallenhockey ist schon durchaus was ganz anderes. Und wir haben als deutsche Nationalmannschaften oft den Wettbewerbsvorteil, dass wir eine sehr starke Hallenliga in Deutschland haben, die uns aber in diesem Fall nicht großartig helfen wird, weil sie gerade erst losgeht und noch nicht dazu führt, dass wir schon so richtig in einem Hallenhockeysaft sind. Deswegen wird es, glaube ich, ein besonders offenes Hallen-EM-Turnier sein und, glaube ich, für die Zuschauer auch mit großen Überraschungen versehen sein, was so ein Turnier, finde ich, auch immer braucht. Wir haben es ja gestern beim Fußball auch gesehen, wie schön das ist, wenn immer etwas Überraschendes passiert. Ich glaube, das wird bei uns bei der Hallen-EM auch passieren. Und wir wollen natürlich selber auch eine Mannschaft sein, die auch für Überraschungen sorgt und vor allen Dingen, der es gelingt, das Hamburger und das deutsche Hallenhockey-Publikum auch wieder zu begeistern.
Im Rahmen der Vorbereitung jetzt auf das Hallenturnier habt ihr ja letztes Wochenende am Messmer Cup teilgenommen. Welche Erkenntnisse hast du da so rausgezogen?
Also erstmal die Erkenntnis, dass Hallenhockey geil ist. Das wusste ich zwar auch schon vorher, aber ich jetzt durch Corona und durch das Bundestraineramt ist das immer für mich wahnsinnig selten. Deswegen freue ich mich immer ganz besonders. Wir haben, es war fantastisch organisiert. Das heißt, es war ein sehr professioneller Rahmen und gleichzeitig aber halt ein Vorbereitungsturnier, was wir so als Nationalmannschaft, dieses Flair eines Vorbereitungsturniers haben wir viel zu selten. Es war locker, es war lustig. Es ging jetzt auch nicht immer nur um Gewinnen, sondern einfach auch um das gemeinsame Einspielen und überhaupt mal für die meisten von uns das erste Mal überhaupt zum Hallenhockeyschläger zu greifen. Und mir hat es großen Spaß gemacht. Wir hatten viele Spiele, Freitag, Samstag, Sonntag, die uns natürlich extrem geholfen haben, überhaupt reinzukommen und auch mal so eine erste Abstimmung zu finden. Wir haben auch verloren, was natürlich auch wichtig ist, nämlich das Endspiel gegen Düsseldorf, die uns das super schwer gemacht haben und auch am Ende im Penalty-Schießen gewonnen haben. Und das hat uns deswegen viel Spaß gemacht und gleichzeitig aber auch so ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben, die wir jetzt auch umsetzen. Zum Beispiel Penalty-Schießen, mit dem man ja am Ende dann doch immer enge Spiele gewinnen kann. Das wollen wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Aber auch viele der anderen Sachen. Das ist für mich als Trainer auch immer wieder faszinierend, dass man so nach so einer langen Feldsaison erstmal auch gedanklich wieder in die Halle einsteigen muss. Und es geht auch alles sehr viel schneller. Und gibt auch so ein paar Dinge, die einfach wirklich so nicht funktionieren wie auf dem Feld. Und wir haben am Anfang, als wir das erste Training gemacht haben, noch so Ecken geschossen, die sahen aus wie auf dem Feld, so 2 Meter in den Kreis gezogen, so ein bisschen gelacht drüber. Und dann ist es fantastisch zu sehen, wie schnell die Mädels dann auch irgendwie wieder in diesen Modus reinkommen, wie viel Freude die daran hatten. Deswegen war das rundum gelungen.
Ihr startet jetzt ja bei der EM gegen die Türkei, die sie zum ersten Mal für die A-Europameisterschaft qualifizieren konnten. Und dann spielt ihr am selben Tag abends gegen Österreich, die nochmal aus ihrer Historie eine andere Qualität haben. Ja. Sind das so deine Wunschgegner zum Start oder ist es dir völlig egal, gegen wen du startest? Oder ist das ganz okay, so Türkei zum Eingrooven und dann geht es ein bisschen heftiger? Oder?
Also voll Wunschgegner, weil mir sind alle Gegner lieb.
Okay.
Eingrooven ist, da werde ich ja, kriege ich mal ein bisschen, da werde ich nervös.
Okay.
Ja, weil das machen Spieler ja auch gerne, ein bisschen eingrooven.
Genau.
Und wir spielen bei der Hallen-EM 4x10 Minuten. Da kannst du gar nichts grooven. Ne? Da muss man eigentlich direkt da sein, weil das eine ungewöhnliche Spielzeit ist. Wir spielen ja in Deutschland, Gott sei Dank, 2x30. Wir haben jetzt auch am Wochenende 2x25 gespielt. Das ist ein riesengroßer Unterschied in der Halle, wenn man 25 oder 30 Minuten am Stück spielt, weil man natürlich dann auch eine gewisse Qualität über die Bank geltend machen kann, weil man einfach kontinuierlich ein ganz hohes Tempo spielt. Bei 4x10 Minuten ist es ein ganz anderer Schnack. Das heißt, wenn wir da irgendwie eingrooven, dann laufen wir am Ende der Zeit hinterher. Das werden wir also tunlichst vermeiden, egal wer auf der anderen Seite steht.
Schauen wir auch nochmal auf die anderen Vorrundengegner. Ich glaube, das sind die Niederlande, Ukraine und Tschechien. Wie schätzt du die Mannschaften ein?
Besonders deswegen stark, weil das Mannschaften sind, die jetzt schon lange sich auch auf das Turnier vorbereiten können. Hallenhockey hat viel mit Automatismen zu tun. Das heißt, wir werden gegen Mannschaften antreten, die deutlich eingespielter sind, die vielleicht deswegen auch noch ein bisschen reibungsloser laufen, ne, der Motor, und wo dieses Funktionieren sicherlich etwas ist, was wir in der Kürze der Zeit nicht erreichen können, aber auch nicht erreichen wollen, weil wir ja gar nicht ein Motor, eine Maschine sein möchten, die unfallfrei und schnell und reibungslos funktioniert, sondern wir wollen eigentlich eine Mannschaft sein, die spielt, die also das, was auf dem Spielfeld sich ergibt, auch für sich nutzt und löst. Deswegen wird es auch möglicherweise ein bisschen ein Wettbewerb der Ideen, ein Wettbewerb der Systeme sein. Und die werden uns alle drei Mannschaften sehr fordern können. Weil, wie gesagt, gerade im Hallenhockey, wo alles sehr schnell geht, solche Automatismen durchaus helfen. Und wir werden gute Lösungen brauchen, um die aus ihrem Konzept zu bringen.
Wie du ja beschrieben hast, ist Feld und Halle was völlig anderes. Nach welchen Kriterien hast du jetzt deine Mannschaft nominiert? Gab es da so ein Raster, wo du sagst, Mensch, ich brauche ganz besondere Qualitäten in der Halle im Gegensatz zum Feld? Und das hatte sicherlich Einfluss auch auf die Kaderzusammenstellung.
Das war ja eine ganz besondere Nominierung, weil sie ja gar keine Hallenvorleistung hat irgendwie berücksichtigen können und in meinem persönlichen Fall auch noch nicht mal aus der Vergangenheit, weil jetzt so wahnsinnig viel Damen-Nationalmannschafts-Hallenhockey habe ich in der Vergangenheit nicht geguckt. Das heißt, das war irgendwie eine ungewöhnliche Nominierung. Mir war deswegen wichtig, eine Mannschaft zusammenzustellen von Leuten, die ich als Trainer auf der einen Seite gut kenne, also die zu dem Danas-Kreis gehören, weil wir haben jetzt ja keine Zeit, uns da groß zu begegnen. Die Mädels müssen sich schon kennen, weil wir für sowas nicht so viel Zeit haben werden. Und ich muss irgendwie kennen und wissen, wie die ticken. Und mir war wichtig, dass da ganz viel Hockeyherz mitschlägt und auch Lust auf Hallenhockey. Und das ist auch durchaus unterschiedlich in der Nationalmannschaft. Das ist bei den Herren und bei den Damen sehr ähnlich. Es gibt welche, die unglaublich gerne Hallenhockey spielen. Es gibt aber auch welche, die die Hallensaison für sich nutzen, um auch mal aufzutrainieren, athletisch aufzutrainieren oder runterzukommen. Und deswegen wollte ich gerne Spielerinnen dabei haben, die auch richtig für Hallenhockey brennen. brennen und die da auch richtig Lust zu haben und natürlich auch Qualitäten mitbringen. Und wir haben da wirklich eine coole Kombination zusammengestellt. Das hat sich jetzt beim Mesmer Cup schon angedeutet.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Emotionen zu sprechen kommen, die auch in diesem Turnier vielleicht wahrscheinlich stecken. Denn gleich drei langjährige Nationalspielerinnen geben bei diesem Turnier ja auch ihren Abschied von der internationalen Bühne. Sissi Hauke, Janne Müller-Wieland und auch deine Frau Lisa Altenburg. Alle drei gehörten auch zu dem Team, das in den Hallen-WM-Titel 2018 geholt hat. Also wie viele Emotionen stecken wirklich dann dadurch auch nochmal in diesem Turnier?
Da werden ganz viele Emotionen drin stecken, denn das ist ja auch etwas, was Hallenhockey auszeichnet, diese Nähe, ja, diese Nähe zum gegnerischen und zum eigenen Tor, aber auch diese Nähe zu den Zuschauern. Das heißt, da wird sportlich ganz viel Emotionen drin stecken und wir werden auch gemeinsam als Mannschaft ganz genau darauf achten, dass solange der Ball in der Hamburger Sporthalle rollt, ist auch sportliche, gemeinschaftliche Teamemotionen bleiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, sobald das Turnier beendet ist, auch sehr viele persönliche Emotionen geben wird und es wahrscheinlich ein sehr schöner Rahmen sein kann, seine Karriere da zu beenden.
Du hattest vorhin ja erwähnt, dass, jetzt bin ich auch mal politisch unkorrekt, wie du es ja für dich auch in Anspruch nimmst, dass einfach die Atmosphäre Hallenhockey ist einfach geil. So, und kannst du mir zustimmen, hast du vorhin mit anderen Worten so umschrieben. Du gibst mir sicherlich recht, wenn jetzt jemand mich fragen würde, warum sollte ich jetzt zu diesem Event hier in Hamburg in die Alsterdorfer Sporthalle gehen, dann ist es das. Ne? Es ist einfach die Atmosphäre. Ich glaube auch für Menschen, die jetzt nicht in der Hockey-Community zu Hause sind, ist es einfach ein cooles Event, oder?
Absolut. Also Hallenhockey ist, lebt ja von so vielen Dingen, vor allem auch von der Spannung. Also Hallenhockey hat Kipppunkte. Es geht plötzlich in die eine, plötzlich in die andere Richtung. Ich habe von den Überraschungen gesprochen, die es immer wieder im Hallenhockey gibt. Da gewinnt dann plötzlich bei der WM Iran eine Bronzemedaille und so. Das heißt, Hallenhockey ist wahnsinnig intensiv. Es ist auch ein unglaublich körperlicher und gleichzeitig so wunderbar fairer Sport. Das heißt, es geht richtig zur Sache, ohne dass es irgendwie gefährlich ist für die Gesundheit. Und es ist natürlich auch, was das Torwartspiel betrifft, hochattraktiv. Also tolle Torwartleistungen, die man da in der Halle sieht, die oft den Unterschied machen, hat wirklich was Spektakuläres. Ich kann eigentlich jedem, der auch Hockey noch nie geguckt hat, den Einstieg über Hallenhockey nur empfehlen, weil da hast du keine Sekunde Langeweile.
Ja, wir freuen uns drauf. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt Tickets noch im Internet, Hamburger Hockeyverband. Ihr wird verlinkt, irgendwo gibt es da Tickets, wo man einfach in den Warenkorb die schieben muss und viel Spaß, sag ich mal. Und die Preise sind doch überschaubar. Ne? Also die Menschen, die vom Fußball kommen, die sind ganz andere Dinge gewöhnt. Also sozusagen ehrlicher, fairer Sport, coole Atmosphäre zum vernünftigen Preis. Also kauft Tickets. Valentin und der Rest der Community wird sich freuen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Ich wollte gerade sagen, uns hast du auf jeden Fall abgeholt und haben auch schon richtig Lust auf die EM und glaube, haben jetzt auch noch mal ganz gut Werbung dafür gemacht. Ich würde sagen, jetzt kommen wir aber noch mal zu einer Tradition bei uns, Heiko, oder?
Ja, absolut. Und zwar die Schnellfragerunde. Die Stammzuhörer kennen es schon. Wir haben immer jeweils fünf Fragen an dich. Einmal mit dem Hockey-Hintergrund und einmal so ein bisschen private Fragen. Marie und ich wechseln uns immer ab. Welche möchtest du heute übernehmen, Marie?
Ich glaube, letztes Mal habe ich die privaten gemacht, deswegen mache ich heute mal die Hockey-Fragen.
Genau, dann startest du.
Fangen wir an. Feld oder Halle?
Boah. Jetzt Halle.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
Technik oder Athletik?
Technik.
Das kam wie aus der Pistole geschossen hervor. Und jetzt zu den privaten Fragen. Buch oder Hörbuch?
Oh, Buch.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Sehr gut, das reißt es wieder raus jetzt.
Wurde mir heute geklaut vor der Tür.
Was?
Ja, mein Fahrrad. Aber ich kriege neues, keine Sorge. Fahrrad geht vor Auto.
Sehr gut. Anruf oder Textnachricht?
Anruf, bitte.
Schlager oder Hip-Hop?
Boah, Hip-Hop.
Hip-Hop, sehr gut. Ja. Für die Kabinenmusik Hip-Hop. Schauen wir mal, ob wir in der Halle was hören können.
Schade, Hannes Müller.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Valentin. Schön, dass du da warst.
Ich habe mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
War ein kurzweiliger Podcast. Alles super. Alles gut. Und Marie hat es hier eben mit den Traditionen erwähnt. Wir haben noch eine Tradition in diesem Podcast. Du sitzt ja nun hier zufälligerweise in der Quirin Privatbank. Und wir haben so eine Rubrik. Du hast jetzt einen Banker vor dir. Was wollte ich schon immer mal wissen? rund um die Finanzen, rund um die Bankenszene oder ähnliches. Keine Scheu, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und die gibt es von uns nicht. Das weiß die Community da draußen auch schon. Insofern feuerfrei. Frag mich mal was.
Oh ja, das ist gut, weil in meinem ganzen Umkreis wird immer gekauft. Und ich bin jemand, der sehr gerne flexibel bleibt. Deswegen ist meine Frage, besser mieten oder wirklich besser kaufen?
Ja, du hast in deine Frage schon einen Hauch Antwort hineingelegt. Die Antwort lautet sowohl als auch. Nein, Spaß beiseite. Es hängt sehr von dem individuellen Mindset ab. Also es geht um eine eigengenutzte Immobilie, wo ich gerne mit meiner Familie wohnen möchte. Und da gibt es einfach unterschiedliche Mindsets. Es gibt die Menschen, die sagen, ich möchte mir so eine Homebase schaffen, also so eine Art Familien-Homebase, was man vielleicht mal an die Kinder übergibt. Das ist unsers und das bleibt sozusagen ewig im Familienbesitz. Der ist natürlich eher auf der Kaufebene unterwegs. Wenn ich diesen Impuls nicht in mir habe und sage, Mensch, die Welt wird immer global, man muss immer flexibler werden. Wer weiß, ob meine Kinder überhaupt die Immobilie mal übernehmen wollen, ob ich meinen Lebensmittelpunkt nicht mal verändern möchte oder ähnliches. Für den ist Mieten dann die richtige Konsequenz, wo ich mir natürlich ein Stück weit Abhängigkeit von einem Vermieter schaffe. Ja, die hätte ich nicht, wenn es mein Eigentum ist. Aber es kann natürlich dann auch mal ein Klotz am Bein werden, wenn ich mich verändern will. Dann habe ich die Immobilie am Hals sozusagen, die ich dann vielleicht ja auch vermieten kann. Aber finde ich dann Mieter, sind das Mieter, die pünktlich zahlen, die auch ordentlich mit der Immobilie umgehen, für den ist dann sozusagen Mieten wieder das Beste. Und wenn man es rein kaufmännisch sieht, aufgrund der aktuellen Marktlage ist Mieten immer besser, weil die Kaufpreise und auch die Herstellungspreise von Immobilien sind stärker gestiegen in den letzten Jahren als die Mieten. Ne? Und wenn man das einfach miteinander vergleicht, ist dann kaufmännisch gesehen Mieten günstiger. Also wenn ich dich jetzt ganz individuell dich als Menschen beraten sollte und du sitzt mir hier gegenüber, für dich ist Mieten das Bessere.
Super, vielen Dank für die Beratung hier.
Gerne. Ja, das war unsere heutige kurze Ecke. Wie schon gesagt, hat Spaß gemacht. Auf ein neues. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Wir freuen uns auf die Hallen-EM hier zu Hause in der Alzerdorfer Sporthalle. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank an Valentin. Wir sehen uns, wir hören uns und haben Spaß in der Halle demnächst.
Auch von mir vielen Dank für deinen Besuch und wir drücken auf jeden Fall ganz doll die Daumen.
Vielen Dank.